Und Action. Also vom letzten Mal sind noch zwei Folien übergeblieben, aber der Übergang ist eh nahtlos, weil wir im selben Thema weitermachen. Das war, glaube ich, die letzte Folie, die ich letztes Mal schon angezeigt hatte. Das heißt, wir gucken uns dann die nächste an. Jetzt haben wir über Benutzerfreundlichkeit gesprochen und lauter so Sachen. Es muss sich an irgendwelche Standards halten, bestimmte grafische Elemente müssen an irgendwelchen Stellen sein, wo man sie erwartet. Was ist denn, wenn wir uns jetzt wirklich so ein Terminal-Anwendungen anschauen, also eine Shell- oder Eingabeaufforderung unter Windows, was machen wir damit? Kann man das überhaupt zulassen, dass Menschen mit sowas arbeiten müssen? Ja, oder müsste man, selbst wenn man jetzt einen Anhänger von sowas hat, der sagt, ich arbeite aber gern mit der Shell, müsste man ihm sagen, ja, ist aber nicht gesund für dich, bitte wechseln auf irgendein grafisches System. Ja. Nach dem, was ich so erzählt habe, wie würden Sie das einschätzen?
Ja, wieder abhängig vom Individuum.
Ja.
Wenn er sagt, für mich ist es benutzerfreundlich, dann habe ich gut zurecht.
Ja, also das kommt halt eben genau wieder darauf an, was sind das für Leute, die die Anwendungen verwenden. Jetzt einen Standard-Büro-Software-Benutzer, dem würde man sicher keine Shell an die Hand geben wollen, der würde sich mit Recht beschweren und sagen, was ist das hier. Aber jemand, der halt darin geübt ist oder so und weiß, dass es Vorteile hat, mit diesen Sachen zu arbeiten, warum soll man den nötigen, das nicht mehr zu machen? Aber man kann trotzdem auch innerhalb der Shell über sowas wie Benutzerfreundlichkeit sprechen. Ich habe dazu mal ein Beispiel genommen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Kommandos SSH und SCP kennen. Also mit SSH kann man ein Login auf einen anderen Rechner machen und mit SCP kann man Dateien hin und her kopieren. Und normalerweise verwendet der Secure Shell Dienst den Port 22, also da läuft der Server drauf, egal ob Sie sich jetzt einloggen oder was hin und her kopieren wollen. Und man kann das aber umdefinieren und einen anderen Port verwenden, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, um einfach die Standardattacken gegen einen SSH-Port bei einem im Internet erreichbaren Rechner irgendwie abzublocken. Und dann gibt es natürlich eine Kommandozeilenoption dafür. Und bei SSH heißt die minus klein p und dann die Nummer. Und bei SCP heißt sie minus groß p und dann die Nummer. Ja, und da würde ich sagen, das ist nicht benutzerfreundlich. Das hätte man anders machen können. Ja, das hat zwar historische Gründe. Also vor diesen Secure Shell Tools gab es etwas, das hieß RSH und etwas, das hieß RCP, also Remote Shell und Remote Copy. Das ist im Prinzip dasselbe in grün, nur ohne Authentifizierung und Verschlüsselung. Ja, also man muss sich schon anmelden am System, aber vom Prinzip läuft es dann wie FTP. Ja, die ganzen Daten inklusive Benutzername und Passwort werden im Klartext übertragen zwischen den Maschinen. Das heißt, das kann man im Internet nicht verwenden, weil da irgendwo auf dem Weg dazwischen ein Sniffer sein kann, der die Sachen dann abgräbt. Ja, deswegen benutzt man auch FTP nur noch für anonymes FTP, um halt von Download-Seiten irgendwelches Zeug runterzuladen. Aber man meldet sich nicht mehr an seinem eigenen Rechner per FTP irgendwie an und schiebt da Dateien hin und her. Und dieses Remote-Copy-Tool, das hatte eben schon eine Option minus klein p, die Bedeutung hatte, Modification Times und so weiter, irgendwelche Dateiattribute erhalten, nicht verändern. Ja, der hat dann die Datei rüberkopiert und dann auf dem Zielrechner dieselben Datumsinformationen, zum Beispiel letztes Zugriffsdatum und Zugriffsrechte gesetzt wie beim Original. Wenn man das nicht verwendet, dieses minus p, dann wird die Datei mit irgendwelchen Standardrechten und mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit erzeugt. Und weil SSH und SCP abwärtskompatibel sein wollten, im Sinne von die alten Optionen funktionieren weiter, hat man dann dieses minus klein p übernommen bei SCP und damit war es nicht mehr frei, um es als Portnummer zu verwenden. Die Frage ist jetzt, warum SSH dann nicht auch ein großes p hat. Das wäre nämlich frei. Ja, also das ist nicht belegt und da würde ich sagen, wenn man ähnliche Tools einsetzt, dann kann man erwarten, dass die auch mit ähnlichen Optionen zu bedienen sind. Ja, das wäre diese, wie haben wir das genannt, Erwartungskonsistenz oder sowas, haben wir ein Wort für gehabt. Ja. Erwartungskonformität. Das war der Begriff. Ja, also das wäre an der Stelle verletzt. Wenn jemand die Option für SSH schon kennengelernt hat, dann wird er bei SCP, wenn er das erste Mal auf den Rechner zugreift, wo der Port falsch ist, wird er auch versuchen, das mit minus klein p zu machen. Passiert mir sogar ständig, weil ich mich permanent mit SSH irgendwo einlogge, aber nur ganz selten Daten hin und her kopiere mit SCP. Und dann versuche ich es auch oft erst mit der falschen Option. Und das ist dann natürlich etwas ärgerlich. Ja,
aber wie kann man das denn erwarten, wenn die Software von verschiedenen Herstellern ist? Oder haben die beide das, wurden die beiden Befehle vom selben?
Das gehört zum selben Programmpaket. Also ja, SCP. Aber
ist dann auch vom selben Entwickler geschrieben?
Ich gehe davon aus, weil SCP verwendet das SSH-Protokoll, um eine Verbindung aufzubauen und schiebt dann über diese Verbindung die Datei rüber. Also es ist sogar so, wenn Sie ein SCP starten, auf der Gegenseite sehen Sie nur den SSH-Dämon, also den SSH-Server. Und das sieht genauso aus, wenn Sie sich normal anmelden mit SSH. Also auf Serverseite, wenn Sie da in die Prozessliste reingucken, können Sie gar nicht erkennen, ist das ein Login-Client oder ist das nur so eine Art FTP halt. Sie können dann, wenn Sie sich den ganzen Prozessbaum angucken, können Sie es doch erkennen, weil wenn es ein Login-Shell ist, dann wird als so ein Prozess wird eine Shell halt gestartet. Und die kriegen Sie nicht, wenn es nur ein File-Transfer ist, dann brauchen Sie keine Shell. Ja, aber an dem Prozess selber ist es nicht zu erkennen direkt. Und aber gut, selbst wenn es unterschiedliche Entwickler gewesen wären, wäre ja trotzdem dem, der dann als Zweiter gekommen wäre, klar gewesen, dass es das erste Tool schon gibt. Ja, das wäre jetzt sonst extremes Pech, wenn an zwei Stellen in der Welt zwei Leute so ein Protokoll entwickeln für sicheren Login und für sichere Dateiübertragung und die wissen nichts voneinander und beide machen es dann fertig. Ja, aber die Sachen sind komplett integriert. Es ist ja so, Sie können zum Beispiel sich so ein Public-Private-Key-Paar erstellen und dann Ihren Public-Key auf einen anderen Rechner in richtige Datei reinschreiben und dann können Sie sich automatisch anmelden, ohne Passwort einzugeben. Und weil der guckt dann in diesen Key rein und sieht, ja, das sind Sie, also er macht so ein bisschen Kryptographie zwischen den beiden Rechnern und dann ist dadurch, dass Sie den Key da hinterlegt haben, ist klar, dass Sie berechtigt sind, da reinzugehen. Na, das habe ich mit meinen ganzen Maschinen, wo ich irgendwie drauf muss, so gemacht. Und dann gebe ich nur noch SSH-Maschine ein und dann kriege ich die Shell auf diesen Rechner, muss kein Passwort mehr eingeben. Und dieselben Informationen werden auch von SCP verwendet. Also wenn ich dann mit SCP irgendwas auf die andere Maschine kopiere, muss ich mich auch nicht anmelden. Ja, das ist alles genau das Gleiche. Also es ist praktisch, der ganze Verbindungsaufbau ist identisch, ob ich SSH oder SCP mache. Und erst in dem Moment, wo die sich praktisch beide geeinigt haben, dass die Verbindung vertrauensvoll ist und damit wirklich zustande gekommen ist, dann biegen die ab. Der SSH sagt dann eben, mach mir eine Shell auf und der SCP sagt, Achtung, hier kommt eine Datei oder ich will eine Datei haben. Ja. Aber es läuft dann im Prinzip beides über dieselbe Verbindung. Sie können sich das so ähnlich wie ein VPN-Tunnel vorstellen. Es ist kein VPN, weil es halt ein anderes Protokoll ist, aber es ist eine ähnliche Idee. Ja, mit VPN können Sie noch mehr machen, weil Sie da zwei Netzwerke irgendwie zusammenschließen. Aber so die Grundidee, wenn Sie sich das als Tunnel vorstellen und in dem läuft dann sowas wie ein Telnet und ein FTP, das würde in die richtige Richtung gehen. Ja, aber wie gesagt, selbst wenn es verschiedene Entwickler wären, dann sollten die trotzdem darauf Rücksicht nehmen und die Sachen angleichen. Es ist zum Beispiel so, es gibt ja auch verschiedene Unix-Versionen. Also Linux ist nicht direkt ein Unix, aber ein Unix-ähnliches System. Da gibt es die ganzen BSDs, FreeBSD, NetBSD und so weiter. Das sind echte Unix-Systeme. Und dann haben sie noch die proprietären Solaris von Sun. Das ist ja zwischenzeitlich zu Open Solaris geworden, also Open Source Software. Aber inzwischen haben die Oracle-Leute das zurückgeholt und entwickeln das jetzt nur noch intern weiter. Und alle von diesen Unix-Versionen haben teilweise leicht abweichende Syntax für ihre Standard-Tools in der Shell. Also das beliebteste Beispiel dafür ist das PS-Kommando. Wenn Sie PS ohne Optionen eingeben, sieht es auf jedem Unix-System gleich aus. Dann kommt so eine kurze Liste der Prozesse, die da laufen. Nicht aller Prozesse, sondern nur Ihre eigenen bei einem Standard-PS. Und dann, wie die Optionen dann aussehen, hängt davon ab, welche Unix-Familie das ist. Ja, es gibt so zwei große Familien, die BSD-Familie und wie heißt die andere? in der anderen ist es Solaris mit drin. Und die unterscheiden sich einfach grundsätzlich in den Optionen. Also wenn ich zum Beispiel alle Prozesse auf dem System sehen will, auf dem Linux-System sage ich dann PS-AUX als Option und auf dem anderen Unix, da muss ich PS-EF eingeben, um dieselbe Ausgabe zu kriegen. Ja? Und das Linux-PS, das kennt auch die fremden Optionen, also man kann die da auch verwenden. Die sind dann nur nicht Standard. Ja, und das Ganze funktioniert nur, wenn es sozusagen widerspruchsfrei ist. Also ein paar Optionen, die es auf beiden Systemen gibt und die da was Unterschiedliches bedeuten, da müssen Sie dann einfach schauen, auf welchem System bin ich denn jetzt. Man kann dann nicht wissen, was Sie haben wollen. Wobei das PS-Tool bei Linux tatsächlich sogar verrückte Sachen macht, weil man kann die Optionen da auch ohne das führende Minuszeichen eingeben. Und das funktioniert nur bei der einen Unix-Familie. Ja, bei der anderen Familie ist das ein Syntaxfehler, wenn die Optionen kein Minus haben und daran kann das dann auch wieder erkennen. Aber das ist gut, das ist jetzt ganz abgefahren. Jedenfalls haben wir trotzdem auch bei Shell-Kommandos so ein paar Standardsachen, die wir erwarten. Das ist das, was hier auf der nächsten Folie ist. Also zum Beispiel, dass man minus H oder minus minus help eingeben kann, um eine Kurzbeschreibung zum Programm zu kriegen. Das ist ein Standard. Manche Tools haben das nicht und da müsste man dann auch wieder sagen, ja, das ist nicht benutzerfreundlich. Ja, es hat sich in der, also zumindest in der Linux-Welt durchgesetzt, dass so lange Optionen, die man aussprechen kann, wie eben help, dass die immer mit einem doppelten Minuszeichen eingeleitet werden, während die Kurzoptionen, die so einen Buchstaben haben, nur mit einem Minus beginnen. Und das hat als Konsequenz, dass man die kombinieren kann. Also wenn ich sowas wie minus a, minus b, minus c machen wollte, dann kann ich auch minus abc schreiben. Das Minus sagt, alles was dahinter kommt, sind einbuchstabige Kurzoptionen. Ja, und deswegen darf es nicht minus help heißen, weil das dann als minus h, minus e und so weiter interpretiert würde, wenn es die alle gibt. Es gibt aber einige wenige Linux-Kommandozeilen-Tools, die auch mit Langoptionen und einem einfachen Minus davor arbeiten. Ja, also das sind dann auch wieder Abweichungen, wo man sich fragt, was haben die Leute sich dabei gedacht. Es gibt tausende Tools in der Shell, alle halten sich irgendwie oder fast alle halten sich an diese Standards und ein paar tun es nicht. Und da gilt dann eben im Prinzip dasselbe wie unter grafischen Systemen. Ja, also wenn Sie in der Windows-Welt sagen, wenn jetzt jemand hier eine Dialogbox gemacht hat, die irgendwie ganz wirr angeordnet ist, mit vier OK-Schaltflächen oder sowas, irgendwas Krankes, was einfach von den Standards abweicht, dann würde man sagen, das ist nicht in Ordnung. Wir sollen bitte die Standards einhalten. Und in der Shell kann man halt dasselbe sagen. Ne? Also es gibt da auch Standards und wenn die eingehalten werden, dann ist das Programm, zumindest was diesen Aspekt angeht, schon mal in Ordnung. Dann gibt es natürlich auch noch so Punkte wie den Benutzer vor irgendwelchen gefährlichen Sachen bewahren. Und da muss man dann einfach sagen, Shell-Tools sind halt Power-Tools und es ist teilweise erwünscht, dass hochriskante Dinge ohne Rückfrage ausgeführt werden. Ja, jemand, der in der Shell arbeitet, wenn der in einem Windows Explorer irgendwie ein Verzeichnis löschen will und dann diese Nachfrage kommt, wollen Sie die folgenden 217 Dateien wirklich löschen, das gefällt dem nicht. Ja, der will das, was er angewiesen hat, dass das auch direkt ausgeführt wird. Ja, auch DOS hat so eine Konvention und damit auch diese Eingabeaufforderung unter Windows. Da gibt es ja auch verschiedene Tools, die man da aufrufen kann und die reagieren üblicherweise auf Schrägstrich-Fragezeichen, indem sie eine Hilfe ausgeben. Und eine andere klassische Sache ist wieder, dass viele Tools über --Version einfach sagen, wer bin ich? Also nicht nur welche Version, sondern auch, wie heißt das Programm? Ja, den Ausblick, das machen wir direkt. Da geht es weiter auf den nächsten Foliensatz. Okay, also zweiter Teil von dem Thema und wir beenden das dann heute auch. Wahrscheinlich sogar ein paar Minuten früher als zum regulären Schlusstermin, weil es einfach so viel Material nicht mehr geworden ist. Also schauen wir mal, wie spät es wird. Also was jetzt noch kommt, ist, es geht weiter mit Softwareergonomie. Es gibt am Schluss, wie angekündigt, einen ganz kurzen Teil zum Arbeitsschutz. Aber das ist wirklich nur sehr oberflächlich, weil ja, das jetzt im Bereich Softwareergonomie nicht so relevant ist. Es ist halt ein Aspekt davon und deswegen bringe ich es kurz mit rein, mit Hinweisen auf so ein paar ja, Gesetzestexte, wo man was nachlesen kann, wenn man es will. Was wir uns als erstes anschauen, sind die Ribbon Guidelines. Also ich bin immer noch bei den Ribbons, wo wir uns das Video zu angeguckt haben und ich hatte auch schon auf dem letzten Foliensatz so eine Adresse verlinkt, wo Microsoft praktisch Empfehlungen gibt, wie und wann Ribbons einzusetzen sind. Und das habe ich jetzt nicht komplett hier in die Folie übernommen. Also wenn Sie das interessant finden, dann können Sie in das Dokument, was gleich kommt, auch nochmal reinschauen. Da steht noch viel mehr drin, aber ich habe so ein paar Sachen, die ich interessant fand, habe ich mal ausgewählt. Und dann will ich kurz noch über Webdesign sprechen. Webdesign ist aus meiner Sicht einfach nur eine Variante von Softwareentwicklung. Und da kann man halt schauen, ob da ähnliche Sachen gelten. Es gibt noch einen besonderen Aspekt bei Webdesign, das ist das Thema Barrierefreiheit oder Accessibility im Englischen, wo es einfach darum geht, dass auch Leute, die irgendwie körperliche Hindernisse haben, darin jetzt normal einen Webbrowser zu verwenden, dass die auch auf die Seiten zugreifen können. Also das können zum Beispiel Blinde oder sowas sein. Und da habe ich Ihnen auch ein bisschen was zu rausgesucht, wobei es da sehr viel Material zu gibt, wenn man sich da vertiefen will. Also ich habe ein Buch da, also wer das nachher mal schauen will, ich habe ein Buch mit, was sich nur mit Barrierefreiheit beschäftigt und nichts anderem. Ja genau, und dann am Schluss eben das bisschen Arbeitsschutz.
Soll ich mal ganz kurz eine Frage, was ja. Sie gerade mit dem Blinden als Beispiel gebracht haben.
Ja.
Ich habe jetzt noch nie was gesehen oder gehört, das, keine Ahnung, wahrscheinlich weiß ich da auch einfach zu wenig drüber, wie Blinde effektiv am PC arbeiten können.
Ja, also erstmal gibt es da die Braille-Tastatur oder diese Braille-Zeile. Das ist so ein.
Mit den Punkten wahrscheinlich.
Genau, das ist mit den Punkten, das ist wie gedruckte, also wie nennt man das dann, gestanzte oder geformte Braille-Bücher halt. Und entsprechend gibt es Tastaturen, die unter dem normalen Tasten unten so eine Leiste haben und da kommen halt mechanisch diese Kügelchen hoch. Ja, das wird immer so zeilenweise dann gemacht. Also Sie kriegen dann die ersten 20 Buchstaben oder so, ich weiß jetzt nicht, wie viel da drauf passt, auf so eine Zeile. Und dann fährt er da halt rüber und hat damit diese Zeile gelesen und irgendwie erkennt die Tastatur dann, dass es weitergeht. Dann kommt die nächste Zeile, fängt er wieder von vorne an und liest weiter. Und ja, irgendwelche Interaktionen macht er halt über die Tastatur, dass er da irgendwas schreibt. Also mit einer Maus kann er natürlich nichts anfangen. Weil er die nicht positionieren könnte und ohnehin diese ganzen grafischen Oberflächen komplett sinnlos sind für jemand, der nichts sehen kann. Es reicht eigentlich eine Textmodus-Oberfläche. Und ja, ich meine, wir kommen nachher noch dazu, aber es gibt halt auch spezielle Browser, die die Seiten so aufbereiten, dass sie eben direkt an diese Braille-Zeile geschickt werden können, dass man es verstehen kann. Ja, Alternative dazu ist es vorlesen zu lassen vom Rechner. Das ist mittlerweile fast brauchbar. Also diese Vorleserei, das geht schon ganz gut. Gut, also das war der Link, den ich Ihnen letztes Mal schon gegeben hatte. Die Fragen sind jetzt eben, wann verwendet man Ribbons überhaupt und wie verwendet man sie? Und es ist jetzt nicht nur interessant, wenn man sagt, ich werde jetzt ein Microsoft Ribbon Programmentwickler, sondern es ist auch generell interessant, weil da stecken natürlich Prinzipien dahinter, die sich auch auf andere Software übertragen lassen. Also selbst wenn Sie jetzt sagen, mit Ribbons will ich nichts zu tun haben, dann sind diese Designregeln, die da beschrieben werden, sind trotzdem ganz interessant. Okay, also was kann man damit machen? Ich mache vielleicht doch mal hier das Lämpchen aus, oder? So, dann haben Sie etwas mehr Kontrast. Stehe ich eigentlich genau im Bild, oder?
Passt.
Okay. Also wofür ist es gut? Microsoft nennt so ein paar Standardsachen. Also offensichtlich betrachten sie die Office-Programme als was Geeignetes, sonst hätten sie das dann nicht als erstes eingebaut. Und generell so Authoring-Tools, also auch Dinge, die jetzt für Webentwicklung oder Multimedia-Entwicklung oder sowas gedacht sind. Es gibt ja auch so komplexe Programme, mit denen man zum Beispiel Computer-Based Trainings erstellen kann. Und
Taschenrechner.
Achso, ja, ja, genau, das ist der Taschenrechner. Und also für solche Sachen betrachten die das als gut, einfach weil das typischerweise Software ist, die eine sehr hohe Komplexität hat. Und wenn man einen traditionellen Ansatz wählt, den bis vor den Ribbons alle verwendet haben und die meisten auch immer noch verwenden, dann muss man halt gucken, wie man das ganze Zeug in irgendwelche Menühierarchien und sehr umfangreiche Dialoge reinpackt, wo dann die ganzen Funktionen abrufbar sind. Und deswegen, also für solche Anwendungen wurden Ribbons ja überhaupt erfunden, ja, weil man mit dem klassischen Zeug nicht mehr klarkam. Und dann, ja, es ist halt klar, dass solche Sachen gut dafür sind. Auch Dokumentbetrachter, Webbrowser oder andere Dinge, mit denen man sich, also zum Beispiel auch ein Dateimanager oder sowas, das würde auch aus Sicht von Microsoft da reingehören und einfach generell Sachen, die sehr komplex sind, was auch immer das dann ist. Schlecht ist es für sehr einfache Anwendungen, die kaum Features haben und die auch in einem traditionellen Menü so aussehen würden wie gestern dieses Word 1.0 für Windows. Ja, was also im, welches Menü war das, was die aufhatten? Format, ne? Format hatte nur 5 Unterpunkte. Schrift, Absatz, Seite und noch 2, die waren aber ausgegraut. Also 2 Dinge, die es nur ab und zu gibt. Ja, und das, das kommt auch von der Microsoft-Seite. Die haben sich die Mühe gemacht, mal einen Taschenrechner nachzubauen. Ja, das ist jetzt, das ist immer noch nicht gescheit erkennbar, obwohl es schon so dunkel ist. Geworden ist jetzt hier drin. Also bei mir auf dem Bildschirm sieht es super aus. Das sind halt so klickbare Schaltflächen, die sich auch zu so aufklappbaren Sachen entwickeln könnten, wenn man da noch mehr Informationen reinpacken würde. Und das hier sind so Sachen, die in so einer Gruppe in einem Ribbon auftauchen. Also sowas wie, wir haben sowas gesehen mit Einfügen, Löschen und so weiter. Einfügen, Ausschneiden. Kopieren. Also das ist einfach, das ist Quatsch. Ja. Es ist so, dass man nicht besonders gut damit arbeiten kann. Die Frage ist jetzt, was sich hinter diesen anderen Tabs da in dem Ribbon noch versteckt. Also da gibt es ja noch Arithmetic, Memory und Advanced. Da tauchen dann wahrscheinlich, also bei Memory sicher die Sachen für Speicherbelegung, also dass man den aktuellen Wert in so einen Speicher reinschreibt und wieder rausholt. Solche Sachen werden da drin sein. Also da ist einfach, das ist einfach völliger Quatsch. Man will eine Oberfläche haben, die so an normalen Taschenrechner halt erinnert. Dafür wollen wir es also nicht benutzen und damit einfach generell, man kann nicht sagen, Ribbon sind jetzt das Allheilmittel für alles Mögliche. In den Designrichtlinien steht auch drin, problematisch ist, wenn Sie mehr als 7 von diesen Ribbon-Tabs benutzen wollen. Ja, Sie haben ja diese verschiedenen Reiter praktisch, wo Sie in unterschiedliche Bereiche reinwechseln können. Und wenn Sie mehr als 7 davon haben, dann wird das auf einem kleinen Bildschirm irgendwie schon zu eng. Dann erzeugt das Probleme. Und es würde auch dazu führen, dass Sie zu häufig hin und her wechseln müssen zwischen verschiedenen Tabs. Also deswegen wird es dann nicht empfohlen. Auch generell, wenn Sie das Programm nur so entwickeln könnten, dass der Anwender ständig zwischen Tabs hin und her wechseln muss, selbst wenn Sie nur 2 Tabs in Ribbon haben, aber wenn ein normaler Benutzungsprozess so aussieht, dass Sie ständig den einen ausblenden, den anderen hoch nach vorne holen und wieder zurück, dann wäre das auch nicht gut. Die ganzen Anwendungen, die Ribbon-basiert sind, die haben ganz links so einen Ribbon, der immer Home heißt, heißt sogar in den deutschen Versionen Home. Und man geht davon aus, dass da eigentlich alle Standardfunktionen, wo man 95% der Arbeit mit erledigen kann, drauf sind. Ja, und nur die Sonderfeatures, ja, wenn wir jetzt wieder in Word sind, wenn Sie halt in einer Tabelle irgendwas Komisches in Word machen wollen, dann wechseln Sie halt auf einen der anderen Tabs. Und dann haben Sie noch einen weiteren Punkt genannt, nämlich es gibt manche Anwendungen, wo man an irgendeiner Form von Dokument arbeitet und man will möglichst viel davon sehen. Ja, also das wäre jetzt vielleicht auch sowas wie eine Layout-Anwendung oder eine Art eine professionelle Bildbearbeitung oder sowas. Da setzen die Leute eh sehr große Monitore ein mit einer hohen Auflösung, um möglichst viel vom Bild oder sowas gleichzeitig sehen zu können. Und da nehmen sie dann halt ein bisschen Platz weg, wenn sie die Ribbons drin haben. Ja, also wenn möglichst das Programmfenster außer dem Inhalt nichts anzeigen soll, dann wären die Ribbons auch nicht so optimal. Jetzt haben wir ja gesehen, dass man die Ribbons ausblenden kann, aber das heißt natürlich auch, dass sie jedes Mal wieder raus- oder reinfahren müssen, wenn sie irgendwas machen wollen. Ja, und in der Ribbon-Oberfläche haben sie ja keine anderen Möglichkeiten mehr. Es gibt ja keine Symbolleisten mehr, die sie irgendwo am linken Rand oder sowas auch hinschieben könnten, sondern sie müssen ja über das Ribbon gehen, wenn sie die normalen Funktionen halt verwenden wollen. Ja. Ja, hier nochmal kurz, warum hat man das Ganze überhaupt eingeführt? Also das war das, was ich eigentlich eben schon gesagt habe. Also man kam mit den klassischen Tools, Menüs und Toolbars, also diese Symbolleisten, kam man nicht mehr klar. Im Sinne von, entweder haben die Benutzerfunktionen nicht gefunden, die haben gesagt, eigentlich müsste das Programm was Bestimmtes können, aber haben sich da durchgeklickt und es nicht entdeckt. Oder es liegen teilweise Menüpunkte schon offensichtlich auf der obersten Ebene herum und Icons sind standardmäßig aktiviert, aber der Anwender weiß halt nicht, was man damit macht und klickt lieber mal nicht drauf, weil es irgendwie so viele davon gibt und besser nichts Unbekanntes machen. Das hat man natürlich nur, weil eben das so eine riesige Komplexität hat. Und da helfen die Ribbons halt und führen dazu, dass Funktionen leichter zu finden sind. Und es macht es auch Einsteigern leichter. Also das haben eigentlich alle Tests wohl ergeben, dass jemand, der erstmalig mit diesen Programmen arbeitet, wenn sie ribbenbasiert sind, dass der einen deutlich schneller einen Zugang dazu findet. Ja, und das hat natürlich das Ziel oder die Konsequenz, dass derjenige, der mit dem Programm arbeitet, effizienter und produktiver ist. Und das finden dann zum Beispiel auch Arbeitgeber gut, die Entscheidung treffen, wir schaffen jetzt neue Software an, die ribbenbasiert ist.
Aber ich meine, grundsätzlich, also jetzt nochmal zum Beispiel auf das Office 2007 ja. oder 2010 zurückzukommen, die erste Reaktion von allen Leuten, die es immer wirklich gibt, gar nicht, weil sie was anderes gewohnt sind und überhaupt. Weil man den Sinn dieser Ribbons überhaupt nicht versteht oder überhaupt nicht verstehen kann am Anfang. Dann denkt man sich, nach welchen Prinzipien ist denn das hier angeordnet? Warum nicht mehr nach dem, was man gewohnt ist? Und das ist irgendwie so dann auch das Problem, weshalb dann auch viele sagen,
Ja, das ist auch meine erste Reaktion gewesen. Aber das ist auch so ein bisschen, dass, wenn Sie sich erinnern, gestern in dem Video, der Typ hat gesagt, unsere Beta-Tester nach 2 Wochen sind die wertlos für uns, weil dann haben sie das komplett verinnerlicht, wie das funktioniert. Das ist schön für die, aber die bringen dann keine Erkenntnisse mehr. Ja, und deswegen dieser Bedarf ständig nach frischen, unverbrauchten Beta-Testern, die das Ding noch nie gesehen haben. Ne? Ja. Okay, jetzt gehen wir also einfach durch so eine Reihe von Sachen. Ist das erkennbar? Ja, so halbwegs. Ja, also der erste Punkt, Icons und Labels. Im Allgemeinen soll, wenn man irgendwo so ein Icon hinhaut, das immer mit einem Text auch versehen werden, der auch nochmal die Funktion erklärt. Also nicht einfach eine Sammlung von Icons, so wie es die klassischen Symbolleisten gemacht haben. Da kriegt man natürlich auch eine Erklärung. Wenn man da so ein Mouseover drüber macht, dann blendet da ja auch ein Tooltip ein und sagt, ich bin das Bearbeiten-Icon oder sowas. Aber es soll auf den ersten Blick erkennbar sein. Sie sollen drauf gucken auf so ein Ding und sagen können, aha, das mache ich. Das wäre so bei diesem Next Page, Previous Page. Ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können. Links davon sind so kleine Icons mit einem Pfeil nach unten und einem Pfeil nach oben. Und daneben steht eben einfach, was es macht. Und darunter ist jetzt die eine Ausnahme, die erlaubt ist. Ich meine, Sie können natürlich machen, was Sie wollen, aber nach den Guidelines halt, nach den Richtlinien erlaubt ist. Und das ist, wenn es sich um Sachen handelt, die sowas von Standard sind, dass es wirklich keine Erklärung bedarf. Ja, also im Fall von einer Textverarbeitung würde man eben sagen, diese klassischen Schaltflächen für Fett, Kursiv, Unterstrichen und so weiter, die kennt jeder, der schon mal eine Textverarbeitung benutzt hat. Und auch hier in der Mitte diese Bereiche für linksbündig, rechtsbündig, zentriert und so weiter. Das sind einfach grundlegende Standards. Und die muss man nicht auch noch aufblähen. Es spräche nichts dagegen, da auch noch überall daneben zu schreiben, was es ist. Aber es hat halt die Konsequenz, dass sie nicht so viele von den Dingern unterbringen. Also das ist ja das Grundproblem auch bei den Symbolleisten immer gewesen. Viele Symbolleisten laufen komplett von links nach rechts übers ganze Fenster und haben dann da noch so einen Anfasser oder sowas, wenn man da draufklickt. Dann kommen noch weitere Icons, die von der Breite her nicht auf den Bildschirm gepasst haben. Und hier würden Sie halt in ein ähnliches Problem laufen, wenn Sie jetzt auch einem Fett kursiv und unterstrichen das noch jeweils dran schreiben würden. Ist natürlich für jemand, der jetzt total erstmalig das Ding verwendet und vorher noch nie Textverarbeitung gemacht hat, ist es natürlich dann nicht hilfreich. Ja, da würde ich aus meiner Sicht sagen, man sollte das Ding anpassen können, sodass es in so einen Totalanfängermodus geschaltet werden kann, wo es selbst diese Dinger mit Text daneben darstellt. Vielleicht kann es das sogar, das weiß ich nicht. Ja, also ich vermute jetzt mal eher nicht, aber denkbar wäre es, dass es da irgendwo eine Option dafür gibt, mit der man selbst diese Dinger dann noch erklärt bekommt. Und wenn man dann ein halbes Jahr damit gearbeitet hat oder vielleicht auch noch ein paar Wochen, dann schaltet man das wieder ab und dann kriegt man wieder die normale Oberfläche. Ja, aber das da unten, dieser Block, das ist jetzt ein Beispiel dafür, was man eben nicht machen soll. Also ich weiß nicht, ob Sie die Icons erkennen können. Da passieren ganz merkwürdige Sachen, wo man nicht weiß, was ist das. Ja, also das ist so schon schlecht zu erkennen. Aber also hier zum Beispiel das Icon, das ist ein Dokument mit einem roten Minus drin und daneben ein schwarzes Plus. Ja, was soll das sein? Oder hier haben wir zwei Dokumente, im Hintergrund ist ein weißes, im Vordergrund ist so ein blau-weiß gestreiftes und darüber ist so ein Kranz aus Pfeilen, die nach innen zeigen. Ja, das so, man weiß nicht, ja, genau, man weiß nicht, was es ist. Und rechts darf man irgendwas auswählen, was standardmäßig APA ist. Ja, wenn man es aufklickt, kriegt man vielleicht auch EP oder was ganz anderes. Ja, also das Ding verrät einem halt nichts. Das ist offensichtlich irgendeine Spezialanwendung, die was Obskures macht, oder vielleicht haben sie sich auch einfach nur lustige Icons und Buchstaben ausgedacht, um dieses Beispiel konstruieren zu können. Jedenfalls, das wäre eben der Standardfall. Ein Programm, was irgendwelche Funktionen hat, muss sie erklären neben den Icons. Dann ist es so, dass sie Icons in verschiedenen Größen haben können. Also es gibt kleine und große. Es muss auch noch eine Mittelgröße geben. Das Ding ist irgendwie, das linke ist viermal so groß, oder? Ja, das ist also in der Breite doppelt und in der Höhe doppelt. Und ich meine, dass es noch eine Zwischengröße gibt. Jedenfalls, diese unterschiedlichen Größen, die tauchen an zwei Stellen auf. Zum einen ist es so, wenn Sie praktisch nur die großen benutzen und davon eine Reihe nebeneinander packen. Und wenn jetzt der Platz nicht mehr reicht, weil das Rippen schon bis an den Rand gefüllt ist, dann macht das nicht so was wie eine Symbolleiste, wo dann der Rest nicht sichtbar ist und erst auf Knopfdruck kommt, sondern es geht hin und macht automatisch die Sachen klein. Und dafür muss es aber wissen, mit welcher Priorität es Sachen klein machen soll. Das kann man jetzt an der Stelle noch nicht erkennen, aber wenn Sie sich vorstellen würden, dass es statt dieser Konstruktion, wo dieser Accept Button oder dieses Accept-Icon ist und dann rechts davon drei kleine, wenn einfach die vier Icons nebeneinander stehen würden, dann könnte praktisch in der Definition von so einer Gruppe könnte drinstehen, also wenn der Platz eng wird, dann lass bitte das Accept-Icon in groß und die anderen mach klein. Ja, und dann würde praktisch, wenn jetzt das Fenster, also entweder weil sie das Fenster verkleinern oder weil sie das Programm auf einem Rechner starten, wo das Display einfach nicht groß genug ist, dann würde er genau das machen. Also er würde so eine Anzeige erzeugen. Ja. Wenn es dann noch enger wird, also wenn Sie das Fenster jetzt auf Breite 400 ziehen irgendwie, dann verschwinden irgendwann auch noch rechts am Rand die Dinger und es bleibt nur noch ein einziges Icon über und dann kriegt man diese Punkte, indem man auf diesen kleinen Pfeil da klickt. Ja, hier ist so ein kleiner Pfeil dran und wenn man da drauf klickt, dann würde dann so ein Menü sich öffnen, wie ein Kontextmenü, und da wären dann die restlichen Sachen drin. In dem Fall ist aber nicht dieses automatische Verkleinern gemeint, sondern hier geht es um, dass man praktisch ein Layout erzeugt. Ja, wenn Sie sich noch erinnern, wie dieses Standardding bei Word aussah, da waren von Anfang an welche, die groß und welche, die klein waren. Und man soll das verwenden, um so ein bisschen logische Gruppierungen zu schaffen. Ja, dadurch, dass das in der Form jetzt ist, Reject, Previous und Next, würde man sagen, die gehören irgendwie zusammen und das Accept ist irgendwie separat. Ja, das wird wohl in dem Fall, das wird Überarbeitungsmodus sein und es geht darum, dass sie ein überarbeitetes Dokument zurückkriegen und jetzt entscheiden, ob sie die Änderung annehmen oder nicht annehmen. Und dann können sie ja so vorwärts, rückwärts in den Änderungen rumblättern und dann jeweils sagen, akzeptiere ich oder verwerfe ich. Na, das ist diese Funktion. Und hier ist einfach nur Accept hervorgehoben, weil man sagt, die Standardvorgehensweise wird wohl sein, dass man eine Änderung akzeptiert. Ich vermute mal, dass mit dem Klick auf Accept verbunden ist, dass er auch direkt zur nächsten springt. Sodass, ansonsten müsste Next auch ein dickes Ding sein, weil man es immer brauchen würde. Ja? Aber es ist wahrscheinlich so gemacht, jedes Mal, wenn Sie auf Accept klicken, kommen Sie zur nächsten Stelle, wo irgendwas geändert wurde und dann können Sie praktisch, indem Sie immer wieder auf Accept klicken, das ganze Dokument akzeptieren. Und dieser Pfeil, so wie es jetzt ist, unter dem Accept, wenn man da drauf klicken würde, dann erscheinen dann noch weitere Sachen, wie zum Beispiel akzeptiere alle Änderungen. Wenn Sie wissen, der das überarbeitet hat, der weiß, was er tut, die nehme ich alle an, dann wären die alle direkt weg. Dann ist es so, wenn Sie eine Reihe von Dingen haben, die als Varianten auftreten können, dann ist es sinnvoll, die nicht alle mit einem eigenen Symbol zu versehen, sondern zu sagen, es gibt eine Standardvariante. Das wäre jetzt hier in dem Fall beim Speichern dieses Save-Disketten-Icon. Das wird auch irgendwann lustig, dass immer dieses Disketten-Symbol verwendet wird, um das Speichern zu erklären. Und irgendwann werden die Computerbesitzer gar nicht mehr wissen, was eine Diskette ist. Also im Moment geht es wahrscheinlich noch so gerade. Aber es ist ja schon so, seit 4-5 Jahren werden keine Rechner mehr, also diese Komplett-PCs aus dem Discounter, die werden nicht mehr mit Diskettenlaufwerk verkauft. Und irgendwann weiß man nicht mehr, was das ist. Ja, was nehmen wir dann für ein Icon? Müssen wir uns was Neues ausdenken, damit diese Metapher oder dieses Bildhafte noch funktioniert, der Symbolismus. Und das Save macht halt dieses Speichern in dem Format, in dem es geöffnet wurde. Und Save As würde dann in dem Fall eben als Varianten diese ganzen Export-Funktionen im Prinzip aufklappen. Ja. Und man könnte natürlich auch mehrere Icons haben, wo auf jedem von diesen Diskettensymbolen noch irgendwie klein eine Versionsnummer oder sowas drauf ist, dass man hat, das hier ist Speichern als Word 97 und das ist PDF erzeugen oder so. Aber der Vorschlag ist eben, die ganzen Spezialvarianten, die man jetzt nicht ständig braucht, dass man die in so ein Untermenü packt. Entspricht im Prinzip auch der Aufteilung, wie es vor den Ribbons war. In dem klassischen Dateimenü haben Sie auch Datei speichern und Datei speichern unter und das klappt ein Untermenü auf. Es gibt auch noch die Möglichkeit, diese beiden Buttons zusammenzufassen. Dass Sie also gar nicht einen Save-Button haben, sondern dass dieses Save und Save As, dass das eins ist. Und wenn Sie einfach auf das Icon oder auf den Text klicken, dann wird normal gespeichert. Und nur wenn Sie auf den kleinen Pfeil klicken, dann kriegen Sie die Varianten. Ja, dann, wir hatten schon über diese erweiterten Tooltips gesprochen. Also Tooltip ist ja immer, wenn man mit der Maus über irgendwas drüber fährt und da ein bisschen länger bleibt, dann wird so eine Hilfe eingeblendet. Und Sie können halt hingehen und nicht nur erklärenden Text da reinschreiben, sondern außerdem auch noch ein Bild dazu packen, was illustriert, was da passiert. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass das Bild irgendwie dynamisch erzeugt wird, also diese Werte, die da drin stehen, die stehen wahrscheinlich nicht in der Tabelle drin, sondern es ist irgendein Standardbild, was aber einem erklärt, einfach was der Sinn ist. Ja, dieses Trace Dependence, das ist ja, wenn Sie mit Formeln arbeiten, dann können Sie praktisch von der Zelle aus erkennen, von welchen anderen Zellen die abhängig ist, wo die ihre Werte herkriegt. Und was hier auch möglich ist, hier unten gibt es dann noch F1 für weitere Hilfe drücken. Ja, und das sollte dann natürlich kontextabhängige Hilfe speziell für diese Funktion und für nichts anderes aufrufen.
Das ist mittlerweile wirklich gut geworden.
Ja?
Ja. Also gerade in Excel ist total aufgebläht. Also man findet so viel Information, dass man früher, ich erinnere mich auch an Zeiten, da ist wirklich in so Office-Hilfen irgendwas eingetippt und hast einfach nichts gefunden.
Ja.
Oder nichts, was dir richtig weitergebracht hat. Aber mittlerweile ist das wirklich gut geworden.
Mhm. Wird das noch in einem normalen Help-Viewer angezeigt? Oder ist das dann irgendwas Neues, was Eigenes?
Nee, das ist schon noch
diese
Help-Viewer.
Hm. Diese CHM-Dateien, Windows-Hilfe-Dateien lesen kann. Hm. Ja. Was man auch in diese Tooltips noch reinschreiben kann, ist eine Tastenkombination, wenn es eine gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das auch rauskopiert habe. Ich glaube nicht, nee. Es war noch ein Beispiel dafür drin, was man nicht machen soll, nämlich ein Tooltip, der identisch ist mit der kurzen Textbeschreibung. Ja, also wenn Sie jetzt da ist ja auch links das Icon, daneben steht schön wie gefordert Trace Dependence, also die ausführliche Beschreibung. Und wenn Sie da jetzt mit der Maus drüber fahren würden und es würde dann so ein kleines Pop-up kommen, wo drin steht Trace Dependence, dann würden Sie sagen, ja danke, das habe ich schon gewusst. Es gibt es aber trotzdem, ja, also es gibt solche Sachen. Und das soll man halt nicht machen, aber eine Ausnahme gibt es, wenn Sie nämlich über den Tooltip die Tastenkombination verraten wollen und ansonsten nichts. Ja, dann dürfen Sie auch nach dem offiziellen Style Guide, dürfen Sie nochmal den Namen der Funktion, also Trace Dependence oder so, nochmal hinschreiben und dann in Klammern die Tastenkombination. Das ist dann eine akzeptable Lösung, die besser ist, als nur die Tastenkombination da reinzuschreiben. Ja, weil das könnte vielleicht verwirren, wenn man da drüber geht und es kommt da einfach Steuerung P, weil was ist das jetzt? Ja. Ja, dann diese Tabs, ja, also die Tabs sind ja praktisch die oberste Hierarchieebene in diesem Ribbon. Es gibt links diesen Home-Tab und dann rechts davon halt weitere für irgendwelche Spezialfunktionen, die nicht ganz so oft gebraucht werden. Und jeder solcher Tab hat einen Namen. Und der Name soll sowohl den Inhalt beschreiben, also was da drin vorkommt, als auch klar machen, welche Funktionen sich dahinter verbergen. Ja. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Tabs deutlich unterscheidbar sind, dass sie also nicht ähnliche Namen haben. Wenn sie jetzt irgendwie Folien und Vorlagen, na gut, das fängt mit unterschiedlichen Buchstaben an, aber irgendwie Sachen, wo die ersten 3-4 Buchstaben gleich sind und erst dann sich die Worte unterscheiden, das wäre jetzt keine gute Wahl für Tab-Bezeichnungen, dann sollte man sich besser was anderes überlegen. Und wenn man so gar keinen Plan hat, wie eine vernünftige Aufteilung sein sollte, dann gibt es auch bei Microsoft eine Übersicht von Standard-Ribbon-Tabs. Das sind im Prinzip die, die dann auch in den Office-Anwendungen drin sind. Und vieles davon ist ja auch in anderen Programmen sinnvoll. Ja? Also ich meine, sowas wie Tabellenbearbeitung habe ich natürlich nicht, wenn ich ein Bildprogramm habe. Aber so ein paar Standarddinge, die tauchen in vielen Anwendungen auf. Und dann kann man praktisch die Grobkonstruktion und die grobe Aufteilung kann man übernehmen oder zumindest als Beispiel nehmen. Weil das Ziel ist auch wieder, dass nicht jeder was anderes machen soll. Ja, es mag natürlich sein, dass die Aufteilung von Funktionen in irgendwelche Übergruppen, ja, wie sie von Microsoft gewählt wurde, dass die nicht alternativlos ist, dass man das auch anders machen könnte. Und die haben sich halt für eine mögliche Variante entschieden. Und prinzipiell spreche ich nichts dagegen, wenn sie jetzt eine eigene Anwendung machen, dass sie einen komplett anderen Ansatz fahren. Aber für Leute, die dann beide Anwendungen verwenden, ist es halt wieder nicht hilfreich, ja, weil die dann umlernen müssen zwischen den beiden Programmen. Und wenn man davon ausgeht, dass eben es möglich ist, das in Anlehnung an diese Standardaufteilung zu machen, dann sollte man es auch tun, einfach um den Leuten zu helfen. Ja, genauso wie die klassischen Programme alle ganz links das Dateimenü haben, dann kommt Bearbeiten und dann kommt was auch immer man so braucht. Ja. Die Gruppen habe ich schon kurz erwähnt. Eine Gruppe ist etwas innerhalb von einem Tab, was irgendwie optisch zusammengehört. Es geht ein Rahmen drumherum und daran erkennen Sie, das ist irgendwie eine Einheit. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gruppiert man und was gruppiert man nicht? Wie groß werden die Gruppen? Hängt natürlich davon ab, was für Dinge es überhaupt gibt, die man zusammenfassen will. Aber es wäre zum Beispiel offensichtlich Quatsch, in einem Tab eine Gruppe zu haben und also genau nur eine einzige Gruppe. Ja. Das wird in den meisten Fällen wird das Unfug sein. Ansonsten ist vielleicht der Tab schon falsch konstruiert, wenn alles sich in einer Gruppe zusammenfassen lässt. Genauso komisch wäre es, wenn Sie aus jedem einzelnen Punkt eine eigene Gruppe machen würden. Das wäre das andere Extrem. Und das würde darauf hindeuten, dass Sie da einen, so eine Resterampe-Tab erzeugt haben, der nur aus Dingen besteht, die Sie sonst irgendwo unterbringen konnten. Und das wäre auch wieder ein Hinweis, dass man mal gucken soll, ob die grundsätzliche Aufteilung der Funktionen auf die Tabs, ob die so richtig ist oder ob man das nicht anders machen kann, dass man die Sachen ordentlich in Sachen eingeordnet kriegt. Ja. Und die Grundidee ist also, Sachen, die zusammengehören, packt man in eine Gruppe und was verschieden ist, soll in verschiedenen Gruppen sein. Und dabei soll man es aber auch nicht übertreiben. Sie sehen links etwas, wo Microsoft sagt, das ist eine gelungene Lösung. Also falls Sie es nicht lesen können, das hat links in dieser Vierergruppe Find, Replace, Select und Editing. Und dann ist rechts davon eine neue Gruppe, die heißt Zoom. Ja, Sie können den Unterschied zwischen dem linken und dem rechten oberen wahrscheinlich nicht erkennen, außer dass der Zoom nach links gewandert ist. Also ich erkenne es hier auch nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, der Unterschied ist, hier ist das eine Gruppe und das ist eine Gruppe. Also hier geht ein Rahmen drumherum und hier geht auch einer drumherum. Dieser Rahmen ist hellblau und deswegen können Sie ihn jetzt nicht sehen. Und hier ist es alles in einer Gruppe. Ja, also es ist zusammengefasst als eine Gruppe. Und jetzt hat aber dieses Zoomen mit dem Finden, Ersetzen oder Suchen, Ersetzen, Auswählen und so weiter eigentlich nichts zu tun. Zoom ist eine globale Eigenschaft, wo ich halt in das Dokument reinzoome und wieder raus. Das hat mit dem eigentlichen Inhalt gar nichts zu tun. Deswegen passt das nicht dazu. Und deswegen sagt man eben, das ist eine Gruppe mit Sachen, die irgendwie einen inhaltlichen Bezug zueinander haben. Und das Zoomen packt man in eine zweite Gruppe und dadurch hat man es einfach optisch getrennt. Na, jemand, der da drauf guckt und diese Trennung sieht, dem ist direkt klar, dass bestimmte Sachen da zu finden sein werden und andere nicht. Und hier nach rechts sehen wir jetzt zwei Varianten, wie es eben kaputt gemacht wird. In der oberen Variante ist alles in einer Gruppe zusammengefasst und in der unteren Variante, da ist nur hier dieses mittlere Find Replace zu einer Gruppe namens Find zusammengefasst und Select ist eine eigene Gruppe und Zoom ist eine eigene Gruppe und das ist dann wieder zu viel. Ja, also das ist jetzt blöd mit dem Projektor, dass das nicht gescheit zu erkennen ist, aber gut, kann man nichts machen. Ich könnte natürlich den Monitor hier rumdrehen.
Ist dann auch zwei weg.
Okay. Ja. Gut. Ja, die Gruppen können auch oder sollten Namen haben und die sollten sich unterscheiden von den Namen der Tabs. Ja, einfach damit es keine Verwirrung gibt, wenn Sie irgendwie im Hinterkopf haben, ich muss in irgendwas Ansichtmäßiges reinklicken und dann gibt es einen Tab, der Ansicht heißt, aber es gibt auch eine Gruppe, die Ansicht heißt. Das könnte zu Verwirrung führen. Also einfach diese Namensräume als einen Namensraum betrachten und keinen Namen doppelt vergeben. Und dann gibt es so Ideen dazu, wo Sie jetzt die wichtigen Sachen und wo Sie die unwichtigen Sachen anordnen. Und das hat was damit zu tun, wie Dinge Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn Sie also irgendein Dokument geöffnet haben, dann hat Microsoft herausgefunden, dass typischerweise die Blicke von der Dokumentmitte aus nach oben und nach unten gehen, da so hin und her. Und das heißt, alles, was möglichst zentral angeordnet ist, wird leichter gefunden als zum Beispiel Sachen, die ganz links außen sind. Obwohl man normal denken würde, naja, die normale Leserichtung ist von links nach rechts, also packe ich das Wichtigste nach links, damit es bei jeder Suche, also ja, wenn ich irgendwas finden will, dass man es immer zuerst findet. Aber es ist offenbar so, dass es besser ist, diese ganz wichtigen Sachen in die Mitte zu packen. Was aber auch noch wichtig ist, das ist jetzt hier auch wieder nicht zu erkennen, wir sind hier auf dem Review-Tab. Ja, also hier dieser Review-Tab ist geöffnet und so ein Tab, der da rausguckt, so als Zacken aus einer ansonsten geraden Linie von Reitern, der fällt natürlich auch wieder auf und sorgt dafür, das ist mit diesem roten Pfeil gemeint, dass praktisch diese Achse besonders wichtig ist. Das heißt also, es gibt zwei Punkte, die interessant sind. Einmal die genaue Mitte von diesem ganzen Bereich und dann der Teil, der genau unter so einem Tab-Titel ist. Also wenn Sie jetzt auf den Reiter-Page-Layout wechseln würden, dann tauscht er ja den gesamten Inhalt hier aus. Und was auch immer dann genau unter der Überschrift Page-Layout steht, das wäre dann auch wieder was Wichtiges. Das Ding in der Mitte immer noch, weil die Mitte an sich auch gut ist, aber eben auch das. Und auf dem Home-Tab ist tatsächlich links außen die Ecke gut, weil die Tab-Überschrift halt ganz links ist. Ja, und das sieht jetzt für Sie wieder identisch aus oder fast identisch. Es ist so, dass Sie innerhalb einer Gruppe auch noch Untergruppen erzeugen können. Also ein bisschen Hierarchie vergeben können. Hier in dem linken Bereich, also die beiden linken Blöcke, die Sie erkennen können, das sind praktisch separate Gruppen. Die eine heißt Paragraph Indent, also Absatz Einzug, und die zweite heißt Paragraph Spacing, also Absatz Zeichenabstand. Ist der Absatzabstand einfach. Ja. Und die sind dort als zwei separate Gruppen. Aber jetzt ist es natürlich so, dass das beides Eigenschaften des Absatzes sind, die man häufig gemeinsam bearbeiten will. Und deswegen kann man die in einer großen Gruppe Absatz zusammenfassen. Das ist auf der rechten Seite passiert. Und innerhalb von dieser Gruppe haben Sie dann eben links nochmal eine Einzugs- und rechts eine Abstandsuntergruppe erzeugt. Ich weiß nicht, ob man das noch weiter treiben kann, dass man noch eine dritte Ebene macht. Irgendwann wird es dann, falls es möglich ist, wieder unvernünftig, weil Sie zu viel Informationen aufnehmen müssen, bis Sie ans Ziel kommen. Aber das kann man noch relativ gut verarbeiten. Wenn man jetzt sagt, ich will was an den Absatzeinstellungen ändern, dann findet man diesen großen Absatzblock und erkennt dann direkt, wie es weitergeht. Und es ist nützlicher, es ist gar nicht so nützlich, wenn Sie was beim Absatz machen wollen. Ja? Wenn Sie die Absatzeinstellung haben wollen, würde ich sagen, können Sie es mit gleicher Geschwindigkeit verarbeiten. Weil Sie in beiden Fällen sehen werden, da ist das erste Absatzteil. Wenn es da drin nicht ist, dann gucken Sie daneben und sehen da das zweite Absatzteil und dann haben Sie vielleicht gefunden, was Sie haben wollen. Das ist genau dasselbe wie rechts. Aber für die Suche nach allen anderen Funktionen haben Sie einen Vorteil von dieser Doppelgruppierung. Weil Sie praktisch, wenn Sie so einen ganzen Haufen von Gruppen durchforsten müssen, wenn Sie es erstmals angucken und nach irgendwas suchen, dann gehen Sie da durch und lesen die ganzen Untertitel. Und wenn Sie jetzt eine Zeichenformatierung ändern möchten, ja, dann würden Sie in dem linken Beispiel würden Sie erst Absatzeinrückungen angucken und verwerfen, sagen, nein, das ist es nicht. Dann Absatzabstand, nein, ist es auch nicht. Weiter, also haben Sie zwei Sachen, die Sie überspringen müssen. Hier überspringen Sie nur eine, weil Sie direkt sehen, es ist nicht Absatz. Ja. Aber das ist jetzt keine besondere Ribbon-Magie, das ist generell einfach der Vorteil von allen Dingen, die man hierarchisch anordnen kann. Ja, deswegen haben wir auch Dateisysteme mit Unterordnern und nicht nur eine zentrale Hierarchie. Dann ist es so, wenn Sie irgendwo zwischen ganz vielen Sachen wählen können, wie zum Beispiel in so einem Schriftauswahl-Dialog, dann ist es sinnvoll, dass Sie direkt anzeigen, was dabei passiert. Also Word kann das sogar auf zwei Arten. Das hat auch noch diese Live-Preview-Funktion, was noch besser ist. Aber der erste Punkt wäre praktisch, wie Sie da sehen, das gab es auch in früheren Versionen schon, dass wenn Sie diese Liste der Schriftarten aufklappen, dass dann nicht einfach in der Standardschrift, in der normalen Menüschrift alle Schriften auftauchen, sondern dass sie direkt angezeigt werden. Und das Ding ist sogar so intelligent, dass wenn es so einen Sonderfont hat, wo die normalen Buchstaben nicht belegt sind mit lesbaren Buchstaben, sondern mit irgendwelchen Sternchen und Gimmicks, Wingdings und sowas, genau, dass dann nochmal in normaler Schrift der Schriftname dahinter steht. Weil das irgendwie in dem Font drin steht, ich bin nicht lesbar, und das wertet er aus und zeigt es dann richtig an. Rechts sehen Sie drei identische leere Rechtecke. Tatsächlich läuft da so diagonal ein Wasserzeichentext drüber und der ist unterschiedlich. Ja, das ist halt confidential Bei dem anderen steht quer confidential, bei dem zweiten und bei dem dritten steht do not copy, wieder im Schrägformat, im Diagonalformat. Und das ist natürlich klar, wenn Sie so eine Vorschau anzeigen, dann ist es intuitiver zu sagen, ja, das ist das, was ich haben will, und es einfach auszuwählen. Ja? Und wo ich sagen muss, das finde ich wirklich ziemlich großartig, das sind diese Live-Previews, wo Sie irgendwelche Einstellungen noch nicht ändern, sondern praktisch noch in dem Auswahlmenü sind und das Dokument nimmt die Änderungen schon vor und zeigt Ihnen das praktisch nicht nur als Vorschau, so wie hier, wo die Schriftart zum Beispiel steht, sondern Sie sehen direkt, wie sich das aufs ganze Dokument auswirkt, wenn Sie einen ausreichenden Teil gerade sehen können. Ja, oder das, was Sie halt markiert haben, worauf sich die Änderungen beziehen wird. Also das ist schon eine ganz nette Geschichte. Na, wenn Sie dann sagen, nee, ich ändere es doch nicht, dann geht er halt wieder zurück auf das, was vorher war. Und das ist eben auch Teil der Guidelines, dass wenn Sie an einer Stelle sind als Entwickler, wo es eine Möglichkeit gibt, sowas zu machen, dann sollen Sie es machen. Im Prinzip ist es auch kein großer Aufwand. Ja, es ist ja so, wenn Sie das jetzt umsetzen wollen und sagen, ich will, dass eben die markierte Stelle, dass die halt in den verschiedenen Fonts durchformatiert wird, während ich ja durch die Liste gehe, das ist ja nichts, was Sie zusätzlich programmieren müssen, wenn Sie das tun. Sie haben ja eh die Funktion, die die Markierung ändert. Also die würde ja ausgeführt werden in dem Moment, wo Sie eine Schrift zum Beispiel auswählen. Und in dem Moment muss er das umformatieren und natürlich auch sofort anzeigen. Und das rufen Sie einfach auf. Also im Prinzip, während Sie da durch diese Liste durchgehen, wird ständig dieses Schriftändern aufgerufen und im Hintergrund das Dokument aktualisiert. Und wenn Sie dann nichts auswählen, dann macht er das eben rückgängig. Ja, also da ist gar nicht besonders viel Aufwand nötig, sondern es ist eigentlich mehr, dass man überhaupt die Idee hat, das zu tun, was da für den Komfort sorgt. Aber die Arbeit, die dafür nötig ist, die ist eigentlich dann schon getan. Was man nicht haben soll, ist irgendwie ein spezieller Hilfetab in Anlehnung an das Hilfemenü, was es sonst gibt. Normal hat man ja ganz rechts außen hat man das Hilfemenü, wo dann auch so Zeug drin ist wie Versionsnummer, also vom Programm, so dieser About-Dialog und irgendwie ja halt Aufruf der normalen Hilfefunktion oder so ein Hilfeindex, sondern es soll entweder eine programmweite Hilfe geben oder eben dann kontextabhängige Sachen, ja, oder diese erweiterten Tooltips. Also idealerweise muss der Anwender nie so ein Hilfefenster öffnen, wo irgendwas drinsteht, weil das heißt natürlich wieder, da wird irgendeine Form von Dokument angezeigt, wo man vielleicht noch drin rumscrollen muss, um es komplett lesen zu können, und man muss es dann wieder zuklicken, damit es weg ist. Das ist alles irgendwie arbeitsintensiv. Und wenn Sie einfach mit der Maus über irgendwelche Dinger drüber fahren und es erscheint eine Hilfeeinblendung, die Ihnen alles sagt, was Sie brauchen, um das zu machen, dann ist das natürlich viel besser, weil Sie keine Zeit verlieren. Ja. Dann noch zu zwei besonderen Arten von Tabs. Es gibt sogenannte kontextabhängige und modale Tabs. Und es sind so Spezialdinger, die man nicht ständig hat. Die kontextabhängigen, die sind im Prinzip auch immer da, aber die haben nicht immer denselben Inhalt. Ja, eigentlich ist es wichtig, dass so ein Tab immer gleich aussieht, dass sich da nichts dran ändert. Aber es gibt eben Fälle, wo es schon sinnvoll ist, das auszutauschen. Also wenn Sie jetzt etwa wieder in so einem Word-Dokument sind und dann ein eingebettetes Objekt anklicken, was vielleicht eine Tabelle oder ein Bild oder irgendwas ist, dann haben Sie irgendeine Form von Einstellungstab für diese Spezialobjekte und das hängt immer davon ab, was gerade ausgewählt ist. Ja, das kennen Sie auch aus anderen Anwendungen, die modale Dialoge haben oder wo zum Beispiel oben die Iconleiste ausgetauscht wird. Das machen auch die alten Word-Versionen. Wenn Sie eine Excel-Tabelle im Word-Dokument haben und machen Doppelklick in die Excel-Tabelle rein, dann schmeißt er oben die ganze Symbolleiste raus und holt die Excel-Symbolleiste dafür rein. Dann sieht das Ding aus, als ob es Excel wäre, obwohl oben noch Word steht. Ja. Und da gibt es dann noch die Empfehlung, wenn es nur relativ wenige solche Funktionen gibt, die mal vorhanden sind und mal nicht, abhängig davon, welches Objekt gerade bearbeitet wird, dann machen Sie keinen kontextabhängigen Tab dafür, sondern packen das in irgendeinen Tab rein und zeigen es immer an. Und wenn es eben gerade nicht verfügbar ist, weil Sie halt gerade keine Tabelle aktiviert haben, dann ist es ausgegraut. Ja? Aber das wäre jetzt eben nur der Fall, wenn es vielleicht ein, zwei Einstellungen sind, die Sie mit einem bestimmten Objekt machen können, dann tut es nicht weh, wenn dafür zwei Icons oder was auch immer Sie da haben wollen, ständig in so einem Tab vorhanden sind und dann einfach mal funktionieren und mal nicht. Ein Sonderfall sind die modalen Tabs auch. Da sehen Sie das, was da rechts unten ist. Modaler Tab heißt, das hängt davon ab, in welchem Modus das Programm gerade läuft. Das ist im Prinzip was Ähnliches wie dieses Hin- und Herschalten zwischen so Teilkomponenten. Hier haben Sie jetzt als Beispiel genommen eine Druckvorschau. In der Druckvorschau haben Sie ein paar Sondersachen, die Sie normalerweise nicht ständig machen. Man kann einmal den Druck direkt dann starten, ja, wenn man sich das angeguckt hat. Man kann aber auch so Ränder noch verschieben, indem man einfach die Linien in der Vorschau anfasst. Normalerweise geht das halt nicht. Also in einem, ich glaube, nur in der Druckvorschau können Sie wirklich diese Begrenzungslinien packen und hin und her ziehen. In dem normalen Word-Modus müssen Sie da in diese Tabulatoren reinklicken und da die Seiten wegziehen. Und wenn so ein modaler Tab kommt, dann werden alle anderen Tabs ausgeblendet. Das sieht dann aus, als ob eine andere Anwendung da wäre. Ja, und damit das deutlich zu unterscheiden ist von einem normalen Tab, hat das immer hier so einen Close-Button. Ja, da steht dann drunter, also da steht jetzt Close Print Preview, da könnte aber auch stehen zurück zu, wie auch immer die Anwendung heißt. Und wenn man dann da draufklickt, dann verschwindet das Ding wieder und natürlich auch die Funktion, die es gehabt hat, ist dann weg. Also das schließt dann eben die Druckvorschau. Zum Thema logischer Aufbau. Es ist in einigen GUI-Anwendungen so, dass die Entwickler gesagt haben, bestimmte Funktionen, also wenn wir jetzt die klassische Menüstruktur haben, bestimmte Funktionen lassen sich nicht eindeutig dem einen oder anderen Menü zuordnen. Und damit der Anwender in jedem Fall fündig wird, packen wir das mal in beide rein. Ja, also das kommt vor in manchen Programmen, dass sie irgendwas in zweierlei Menüs finden, vielleicht sogar auch noch auf unterschiedlichen Ebenen. Und sowas in der Form sollen Sie mit den Ribbons nicht machen, also es soll keine Funktion auf zwei Tabs auftauchen. Und dann gibt es so ein bisschen was zur Sortierung. Wenn Sie eine Gruppe zusammensetzen, dann sollte die wichtigste Funktion nach links, weil das nämlich auch die ist, die überbleibt, wenn diese automatische Verkleinerung einsetzt. Dann bleibt am Ende nur noch diese wichtigste Hauptfunktion über und die ist dann immer noch erreichbar, indem man direkt das Icon anklickt. Und nur wenn man die, die dann verschwunden sind, haben will, muss man diesen kleinen Pfeil, der da dran hängt, anklicken. Also da ist dann einfach wichtig, wie rum man das packt. Dann ganz interessant, so Schadensvermeidung. Manche Funktionen sind destruktiv im Sinne von, die machen irgendwas, was man so leicht nicht mehr rückgängig machen kann. Und die sollte man nicht in die Nähe von ständig benutzten Standardsachen packen. Na, also wenn Sie irgendwie Buttons für Kopieren und Einfügen haben und die auch verwenden und nicht die Tastenkombinationen und wenn Sie direkt daneben einen Button für Dokument löschen ohne Rückfrage machen, dann wäre das halt nicht gut, weil einfach die Chance, da versehentlich drauf zu klicken, größer ist, als wenn das irgendwo am Rand ist, wo man in der Regel nicht hinklickt. Und der unterste Punkt, das hatte ich schon gesagt, also wenn es um so Standardsachen geht, dann kann man die wie eine Symbolleiste zusammenpacken und nicht diese Erklärungen daneben schreiben. Ja, und Sachen, die es manchmal nicht gibt, die sollten, um das Layout der Gruppe nicht kaputt zu machen, trotzdem immer angezeigt werden. Also das ist jetzt aus irgendeiner Anwendung, wo man Notizen erzeugen kann und dann gibt es links so ein Ding Notiz einfügen und rechts gibt es Notiz löschen. Vielleicht sind es auch einfach Notizen in Word. Und die sind nie beide gleichzeitig aktiv. Also entweder haben Sie keine Notiz ausgewählt, dann können Sie die auch nicht löschen, aber Sie können eine neue einfügen irgendwo. Oder Sie sind gerade mit dem Cursor in einer Notiz drin, dann könnten sie die löschen, aber sie können keine neue einfügen, weil sie erst aus der Notiz rausgehen müssen und an irgendeine andere Position im Dokument, weil es keine Notizen innerhalb von Notizen gibt. Ja, das heißt, man könnte eigentlich Platz sparen und immer nur eins von den beiden Icons anzeigen, so wie es rechts zu sehen ist. Rechts zeigt er jetzt Insert Note und dann könnten sie, wenn sie in der Notiz drin sind, könnten sie es einfach austauschen. Aber da sagen die Leute eben, nee, bitte beide Icons abbilden und eins davon ausgrauen, wenn es nicht verfügbar ist, damit das Ding eine konsistente Position hat. Ja? Also es soll die Möglichkeit einfach geben, dass man sich auch einprägt, wo auf dem Bildschirm sich welche Objekte befinden und dann im Prinzip blind die auswählen kann. Ja? Man muss schon mal gucken, um die Maus zu positionieren, aber man sucht dann irgendwann nicht mehr. Und wenn ständig die Sachen durcheinander gewürfelt werden, Sachen verschwinden und neu auftauchen, dann funktioniert das eben nicht so. So, die nächste Folie ist obskur. Ich weiß nicht, warum die da drin geblieben ist. Ich hatte Ihnen eigentlich was erzählen wollen über den User Interface Design Prozess bei OpenOffice. Da läuft schon seit längerem so ein Projekt, wo man auch die Oberfläche von OpenOffice komplett überarbeiten will, also ähnlich wie Microsoft das gemacht hat, nur mit weniger finanziellem Hintergrund, ja, und entsprechend langsamer. Und da gibt es auch schon ein paar Prototypen, aber ich habe mit den Sachen ein bisschen rumgespielt und das sah alles ja ein bisschen dröge aus. Ich habe mich entschieden, Ihnen das nicht zu zeigen. Aber ich hatte irgendwann schon dieses Ding da reingebaut. Da sieht man einfach, wie sich die Icons verändert haben von frühen OpenOffice-Versionen zu späteren Versionen. Und da sind natürlich dann Versuche dabei, Sachen zu vereinheitlichen. Also unter anderem sind jetzt in OpenOffice 3 sind alle Symbole irgendwie flach. Es gibt keine dreidimensionale Darstellung oder zumindest ist es so ein Frontalblick. Wenn Sie hier das Drucker-Icon zum Beispiel in Version 1 und 2 angucken, das ist so perspektivisch schräg aufgenommen und hier rechts ist alles in einem geraden Frontalblick dargestellt. Aber ansonsten hat die Folie jetzt keinen tieferen Sinn. So, ich würde sagen, wir machen an der Stelle schon die Pause, weil gleich ein längerer Blog zum Thema Webdesign kommt und den möchte ich am Stück machen. Das ist einfach ein unterschiedliches Ding. Dann würde ich sagen, treffen wir uns um 14:00 wieder.